Ich hatte ja irgendwie die irrige Vorstellung, ich könnte mich in meinem Abschiedsgottesdienst in einen Liegestuhl legen, ganz entspannt, vielleicht einen Cocktail oder einen Sekt in der Hand und das Spektakel an mir vorbeiziehen lassen. Da haben mir meine Kollegen gesagt, ich soll meine Abschiedspredigt halten. Jetzt habe ich mich noch nie verabschiedet. Ich wusste auch erstmal gar nicht, was ich da sagen sollte. Und die Gelegenheiten, wo ich beruflicherseits eine Abschiedspredigt halte, da schienen mir die Inhalte jetzt auch nicht so richtig passend. Dann kam dieses schwerwiegende Wort Vermächtnis noch ins Spiel. Da habe ich mich schon gerade scheintot gefühlt. Und so richtig klar ist mir auch nicht, was ist eigentlich mein Vermächtnis. Irgendwie habe ich immer versucht, meine Arbeit zu tun, aber was genau das meinige ist, mal schauen. Aber dann habe ich mir gedacht, ich stelle die Frage mal anders herum. Was hat mich eigentlich so viele Jahre gereizt, hier in der Andreasgemeinde zu arbeiten? Warum war sie mein Ein und Alles? Und warum schafft es eine in den Augen der Andreasgemeinde vergleichsweise unbedeutende Gemeinde im Niemandsland Cochem, die anwesenden Cochemer mögen mir das verzeihen, sich in mein Herz zu schmuggeln und der Andreasgemeinde den Rang abzulaufen? Und diese Antwort ist gar nicht so schwer. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Volkskirche stirbt. Die Gemeinden verlieren Mitglieder, sie werden geschlossen, sie werden ärmer, sie müssen den Rückgang geordnet verwalten. Es mag sein, dass man das hier in der EKN, in der reichen EKHN und im noch reicheren Rhein-Main-Gebiet noch nicht so wirklich spürt. Aber etwas weiter nördlich, südlich, östlich oder westlich ist die Situation dramatisch. Und die einst so stolze Volkskirche findet sich im gesellschaftlichen Spiel allenfalls als Randfigur oder als Statist wieder. Und in dieser Situation spielen die Andreasgemeinde und auch die evangelische Gemeinde in Cochem die Rolle eines Clowns auf der Beerdigung. Wir sehen jetzt gleich hier ein Bild. Ein Clown auf der Beerdigung, man lädt einen Clown zu einem Kindergeburtstag ein oder zu sonstigen Festivitäten, man amüsiert sich über ihn in gelöster Stimmung, aber auf einer Beerdigung wirkt das wirklich schräg, wirkt das wirklich komisch. Und trotzdem hat der Clown in dieser Misere eine ganz wichtige und vielleicht auch theologische Bedeutung. Die, die bei uns hier in der Andreasgemeinde die Osternacht besuchen, die wissen, dass wir in der Osternacht immer Witze erzählen, weil wir feiern, dass die Macht des Todes gebrochen wurde und dass wir dem Tod bewusst ins Gesicht lachen. Und genauso zeigt der Clown auf der Beerdigung, dass es einen gibt, der angesichts des großen Kirchensterbens nicht aufhört, seine segnende Hand über die Braut, die Kirche, zu halten. Er ist der Hoffnungsträger in der Krise, der bunte Farbtupfer im Einheitsgrau, das fröhliche Lachen in sorgenvoller Bedenkenträgerei. Und die Andreasgemeinde und mit ihr einige andere im Land auf und ab, zum Beispiel auch die Gemeinde in Cochem, ist der Clown auf der Beerdigung, manchmal bewundert und beneidet, manchmal ungeliebt und unverstanden. Aber die Rolle, die sie spielt, ist wichtig, weil sie zumindest ansatzweise zeigt, dass Kirche nicht sterben, sondern leben soll. Dass sie nicht nur leben soll, sondern dass sie begeistern soll. Dass sie nicht nur begeistern soll, sondern dass sie auch wachsen soll. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich das Andreasgemeinde-Typische dabei? Gibt ja bei jeder Firma so eine Art Markenprodukt, das alle Menschen mit der Firma verbinden. Die Pampers von Procter & Gamble oder der Elektrorasierer von Braun. Und bei der Andreasgemeinde würden wahrscheinlich alle Leute sagen, na klar, das ist der Go Special oder anders, die Arbeit mit Kirchendistanzierten, weil das was war, was unsere Gemeinde völlig umgekrempelt hat. Ich würde das aber etwas anders formulieren. Ich glaube, das Besondere an der Andreasgemeinde ist, dass sie es geschafft hat, sich einen Platz zwischen den Stühlen zu reservieren. Mitten da, wo kein Halt ist, da sitzt die Andreasgemeinde. Man sieht das, der arme Kerl, da mitten zwischen den Stühlen, etwas angestrengt. Und das Spannende ist, dass sich an diesem Ort meine Biografie mit der Entwicklung der Andreasgemeinde ein Stück weit berühren. Was sind das für Stühle, zwischen denen ich immer gesessen habe? Meine beiden Hauptstühle sind als Frau zwischen Männern. Da sieht man hier mein erstes Männerteam. Das hat sich nur ganz kurzzeitig geändert, als Miriam hier mal angestellt war. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. Das war bei der 25-Jahr-Feier unseres Gemeindezentrums. Ja, ich saß also immer zwischen Männern und habe mich gefragt, wer ist es denn eigentlich hier, der den Knoten im Kopf hat? Und das wird übrigens auch in Cochem nicht anders sein. Das zweite Mal, dass ich zwischen den Stühlen saß, war, als ich Geschäftsführerin und pastorale Leiterin wurde. Zwischen schnöder Verwaltung und geistlichen Höhenflügen, zwischen Geld reinholen und Geld ausgeben, wobei ich eher auf der ersten Seite stand, zwischen der Notwendigkeit, die Gemeinde zu organisieren und dem kreativen Chaos. Am Anfang habe ich diese Rolle gehasst und war todunglücklich. Ich habe gedacht, dass ich nicht nur zwischen zwei Stühlen sitze, sondern zwischen zwei Mühlenräder, die mich zermalmen. Aber zum Schluss habe ich immer mehr die Chancen gesehen und die Vielfältigkeit geliebt. Es ist auf jeden Fall eine alle Kraft in Anspruch nehmende Herausforderung, zu der ich meinem Nachfolger Fabian schon jetzt viel Glück und viele liebe Menschen an seiner Seite wünsche. Das erste Mal, als ich die Gemeinde ganz bewusst zwischen die Stühle setzte, war, als sie das trinitarische Denken hier in dieser Gemeinde einführte. Wir sehen das. Evangelikal, liberal, charismatisch. Wir waren über Jahre hinweg gewachsen und wir hatten nicht nur volkskirchliche Menschen angezogen, sondern auch freikirchlicher à la couleur, Charismatiker und Evangelikale. Und jeder brachte seine Spiritualität und seine Ansprüche mit und wir kamen hier irgendwann als Gemeinde an einen Punkt, an dem wirklich der offene Krieg ausbrach. Und in dieser Situation war es heilsam zu hören, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei Personen unseres Gottes, für die verschiedenen Glaubensrichtungen stehen, aber letztlich eine Einheit bilden. Und dass es nicht darum geht, die eine Spiritualität gegen die andere auszuspielen oder eine durchzusetzen oder zur Vorherrschenden zu erklären, sondern dass es darum geht, sie gemeinsam zu leben und sich wechselseitig zu inspirieren. Zwei andere Stühle, zwischen denen die Gemeinde sitzt, heißen Vision und Tradition. Vision, man könnte auch sagen, moderne Gemeindeaufbauideen, Innovation, verrückt sein, ausprobieren, Aufbruch. Als Klaus Douglas mich mit 19 in den Kirchenvorstand geholt hat, hat mich genau das fasziniert. Ich wollte eigentlich weg von Niederhöchstadt, raus in die Welt. Meine Welt ging damals immerhin bis Mainz. Aber da brach plötzlich hier meine verschlafene Dorfgemeinde, die ich selbst als Jugendliche verlassen hatte, weil es so langweilig war, plötzlich auf und plötzlich ging hier die Post ab. Gottesdienste waren gut besucht, die Predigt so spannend, dass man keine mehr missen wollte, die neuen Ideen und die Veranstaltung super. Ich fand diese Zeit so aufregend, dass ich von Mainz aus dreimal in der Woche hierher fuhr, um im KV, im Hauskreisleiterkreis, im Segnungsteam und in verschiedenen Planungsteams mitzuarbeiten. Das war die Vision. Der andere Stuhl steht für Tradition. Ich war zwar mit Abstand das Küken im Kirchenvorstand, aber ich kannte die Gemeinde eben von klein auf. Hier ist ein Bild als nächstes, wo wir als Kindergottesdienstkinder zur Grundsteinlegung des Gemeindezentrums gesungen haben. Man sieht mich da mit der dicken Wollmütze, Frau Moos dabei. Genau, ein nächstes Bild, wo ich, wie viele andere Kinder in der Gemeinde auch, als Engel im alljährlichen Krippenspiel war, das Frau Moos mit uns einstudiert hat, da vorne. Genau, das Bild war übrigens noch in der katholischen Kirche, damals gab es das Gemeindezentrum hier noch gar nicht. Und die, die im Kirchenvorstand gegen die Vision und gegen den Aufbruch waren, mit deren Kinder hatte ich jahrelang mein Kerzlein durch die Kirche getragen und Lieder von Jesu Geburt gesungen. Und wahrscheinlich war aus diesem Grund, trotz meines jungen Alters, Tradition immer auch ein Stück weit mein Thema. Nun ist weder Vision noch Tradition gut oder schlecht. Zum Mut der ersten Stunde hier gehörte es, dass man bereit war, mit ganz vielen Traditionen zu brechen, etwas Neues zu denken, etwas Neues zu starten. Aber es sind dabei auch ganz viele Menschen auf der Strecke geblieben. Umgekehrt ist es so, dass Tradition sich ganz oft gegen gute Ideen sperrt. Warum nicht auch am Erfahrungsschatz der Älteren andocken, sie mit einbeziehen, das Alter und die Weisheit wertschätzen? Ich bin froh, dass wir heute eine Gemeinde sind, die eine hervorragende Kinderarbeit und eine hervorragende Seniorenarbeit macht und in der es sogar Angebote gibt, in der Jung und Alt miteinander in Berührung kommen. Hier ist ein Bild, Das nächste Bild vom ersten Alters gemischten KV der Andreasgemeinde. Da ist schon die Andi Rauch mit dabei. Und unser Michi, ist der nicht süß? Ich glaube, es war die KV-Freizeit, wo ich Kirchenvorstandsvorsitzende wurde, weil der Kai schon mit dabei ist. Genau, mit 27 Jahren. Jüngste Kirchenvorstandsvorsitzende in der Geschichte der EKN. Schauen wir mal weg von der inhaltlichen Arbeit zu den Strukturen, die ja irgendwie als Geschäftsführerin immer auch mein Thema waren. Ich finde, die Andreasgemeinde hat sich im Laufe der Jahre perfekt zwischen Landeskirche und Freikirche platziert. Irgendwo mittendrin. Das ist eine total unbequeme Position. Klaus hat uns früher immer beigebracht, diene deine Kirche, aber gehorche ihr nicht. Die Kirchenoberen, die jetzt zugegen sind, mögen mal bitte kurz weghören. Ich kann sie beruhigen, die Andreasgemeinde will weder aus der Landeskirche austreten, sie will auch keine Sekte werden. Diene deiner Kirche, aber gehorche ihr nicht. Das haben wir brav gemacht, wir anderen. Wir waren ja auch alle noch jung und naiv. Wenn ich gewusst hätte, was das für Ärger bedeutet, dann hätte ich wahrscheinlich gerne auf den einen oder anderen Kampf verzichtet. Aber ich glaube, dass die Andreasgemeinde in diesem Spannungsfeld erst zukunftsfähig geworden ist. Hätten wir uns nicht ständig nach neuen Finanzierungsquellen umgeschaut, hätten wir nicht immer wieder versucht, unsere Organisations- und Leitungsstrukturen so anzupassen, dass sie für uns passen, hätten wir nicht wie eine Freikirche den Mut gehabt, ohne finanziellen Rückhalt Personal anzustellen und auf Gottes Fürsorge zu hoffen, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und schließlich noch ein letztes Stühlepaar, das etwas mit der regionalen Ausrichtung unserer Arbeit zu tun hat, zwischen Niederhöchstadt und Nairobi. Dass ich Niederhöchstädterin bin, ist ja hinlänglich bekannt. Und dass ich mich, solange ich hier gearbeitet habe, immer dafür stark gemacht habe, dass wir unsere Arbeit auch im Ort gut verankern, vermutlich auch. Siebter Himmel, Familienzentrum, die Stärkung der verschiedenen Bereiche, Kinder, Jugend und Senioren, die sind Früchte davon. Und jahrelang gab es im Pastorenteam richtig Zoff um dieses Thema. Es gab die Rhein-Main-Front, die Arbeit der Andreasgemeinde im Rhein-Main-Gebiet positionieren wollte. Und es gab die Niederhöchstadt-Front. Die bestand leider im Wesentlichen nur aus mir. Aber ich habe keine Ruhe gegeben. Und irgendwann haben wir dann mal die weise Formel entwickelt: lokal leben, regional feiern und global dienen. Und es war komisch. Als Nairobi dazu kam, hatte ich mit meiner Sorge um Niederhöchstadt meinen Frieden. Lokal leben, aber groß denken. Das fand ich richtig gut und das tut meiner Meinung nach auch der Gemeinde richtig gut. So viele Stühle, zwischen denen die Andreasgemeinde sitzt. Man könnte meinen, das sei ein total positionsloser Ort, irgendwo im Zwischendrin. Tatsächlich bin ich aber der Überzeugung, dass man genau zwischen den Stühlen entdeckt, dass einer längst die Pole verbunden hat. Man sitzt gar nicht zwischen den Stühlen, sondern es gibt eine unsichtbare Brücke, einen Grund, auf dem die Gemeinde zwischen den Polaritäten gebaut ist. Und das ist Jesus Christus. Und wie schön, dass sich die Andreasgemeinde genau diesen Bibelvers als Begründung für all ihre Arbeit ausgesucht hat. Einen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist in Jesus Christus. Sehen das jetzt auch nochmal. Einen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist in Jesus Christus. Jesus Christus hat Himmel und Erde, Tod und Leben, Trauer und Freude, Sünde und Erlösung miteinander verbunden. Er hat sie nicht nur verbunden, sondern er hat dafür gesorgt, dass Menschen in diesem Zwischenland leben können und Frieden finden. Und nun positioniert sich eine Gemeinde genau dort, wo Jesus sich positioniert hat, im Zwischendrin, im Zwischenland. Das ist schon mal stark. Aber ich glaube, es ist eben auch der Ort, an dem man Menschen erreicht. Wir müssen nur einen Blick in diese Welt werfen und sehen ihre Zerrissenheit. Ob es der Konflikt im Nahost ist oder in der Ukraine, ob es die großen wirtschafts- oder umweltpolitischen Themen sind. Es gibt kaum ein Thema heute, was sich irgendwie leicht lösen ließe. Überall sind Gegensätze und Widersprüche. Und man kann nicht einfach auf eine Wundergestalt hoffen, die dieses himmelschreiende Drama beendet. Und diese Erfahrung, die Menschen machen, wenn sie um sich schauen, die machen sie auch in ihrem persönlichen Leben. Jeder kennt die Widersprüchlichkeiten in seinem Leben, dass man zum Beispiel will und nicht kann, dass man von etwas träumt, aber von der nüchternen Realität bestimmt ist, dass man zwischen Gefühlen hin und her geworfen ist. Ein Leben mit Widersprüchen in einer komplexen Welt ohne super Zauberlösung in der Tasche. Das ist, glaube ich, das, was die Situation von vielen Menschen heute ausmacht. Und eine Gemeinde, die den Mut hat, sich ihren Weg zwischen den Polaritäten zu suchen und ihren Platz zwischen den Stühlen zu wählen, die darauf vertraut, dass an diesem Ort Jesus sie trägt. Sie ist nah an den Menschen dran und sie ist ein Vorbild und sie gibt Menschen Orientierung und Halt. Und darum, liebe Andreas-Gemeinde, bleibt mutig und ungewöhnlich. Seid weiterhin der Clown auf der Beerdigung. Denkt outside the box, aber vergesst das Inside nicht. Und seid euch gewiss, dass der Platz zwischen den Stühlen, das Zwischenland, der bestmöglichste auf Erden ist. Nah an Jesus und nah an den Menschen. Amen.